Der Jahreswechsel ist bereits am Horizont versunken und wir werden durch Business Like Usual oder von Business Like Usual in den Arm genommen. Trotz des fortgeschrittenen Januar für Sie alle ein gutes neues Jahr. Wir kommen jetzt in das letzte Viertel der Vorlesung. Ich möchte ein etwas sperriges Problem mit Ihnen besprechen. Kommunikation und Interpretation. Oder kommunikative Intentionen und Interpretationstheorie. Die Interpretationstheorie sollte man eigentlich immer an den Anfang einer Vorlesung stellen. Ich schiebe das jetzt mal nach, wobei ich mich auf das Skelett beschränke. Ich habe das an anderen Stellen etwas weiter ausgebaut. Sie bekommen dann die Tage auch den Text. Ich habe noch eine Kleinigkeit daran zu ändern, damit Sie sich dem konfrontieren können. Interpretationstheorie kann man ein ganzes Semester lesen, weil es ja eine Verbindung ist von Linguistik, Sprachphilosophie, Soziolinguistik, Soziologie und schnell eine hohe Komplexität erreicht wird und alle diese Disziplinen unterschiedliche Perspektiven auf das Problem werfen. Sie können natürlich eine ganz sophistische Frage stellen. Ja, warum überhaupt Interpretationstheorie? Ich verstehe doch alles. Wenn Sie zu mir sagen, Herr Breyer, Sie sind heute zur Vorlesung zu spät gekommen, wo entstehen dann Interpretationsprobleme? Die Frage ist berechtigt und es gibt auch darauf eine Antwort, eine einfache Antwort. Objektsprachlich, in der Objektsprache, in der wir uns bewegen, entstehen eigentlich, es sei denn, aus trivialen Fällen, keine Interpretationsprobleme. Alle trivialen Fälle, ich bin schwerhörig, ja, oder ich stehe ungünstig und höre sie nicht. Die Interpretationsprobleme bestehen immer, werden erst thematisch in der Metasprache. Und sie werden thematisch unter der Voraussetzung, dass objektsprachlich etwas schiefgegangen ist. Dann fangen die Interpretationsprobleme an. Wobei Ihre nächste Frage ist ja, was soll denn das heißen, Interpretation? Interpretation eines Gedichts, eines Romans, eines Bildes im Museum, eine Ausstellung. Zunächst mal ist es das Einfachste, die Interpretationstheorie als eine Theorie des Verstehens einzuführen. Wobei wir natürlich gleich wieder aufgelaufen sind, weil wir uns sofort so fragen können, was heißt denn verstehen? Ich gehe dann diese Stunde darauf ein. Zunächst aber nochmal ganz kurz eine Zusammenfassung. Wir sind ja gestartet, obwohl nicht ausgeführt, allgemeine Theorie. Die allgemeine Theorie kann sehr ambitioniert aufgezogen werden. Sie betrifft die Logik und Mathematik komplexer Systeme. Angewendet dann auch auf die Logik und Mathematik komplexer Mitgliedschaftssysteme. Jeder Soziologe geht da natürlich sofort in die Knie. Ja. Steht auf dem Schlauch und sagt, hoffentlich ist die Vorlesung bald zu Ende. Ja. Angewandt auf die Theorie, auf die Mitgliedschaftstheorie. Wir hatten dann die Komponenten besprochen, ich wiederhole das, skizziert unter dem Gesichtspunkt der Zeitdimension und immer in den Blickpunkt haben. Die Methode der Frage, was kann ich negieren? Ich kenne gar keinen Soziologe, vielleicht bei Philosophen eher, der sich diesem methodischen Problem stellt. Aufbau des Gegenstandsbereichs unter dem Gesichtspunkt, was kann ich negieren? Ich kann auch sagen, was kann ich verwerfen? Ja. In der Philosophie hat man das abgehandelt seit Plato, zumindest in der westlichen Tradition. Von der ostasiatischen Philosophie, muss ich sehr enttäuschen, halte ich nicht so viel. Bei aller Karriere, die Buddhismus, was auch immer, chinesische Medizin gemacht hat, ich halte das eigentlich für Murks. Yin-Yang, wir finden einen Hinweis in der Studie mit Herrn Krause, China, die ohnmächtige Weltmacht, sind wir auf dieses Yin-Yang-Rätsel eingegangen, was da eigentlich das Problem ist. Ich sage das als Kommentar, ich könnte das jetzt auch Ihnen noch detaillierter begründen, aber nehmen Sie es einfach mal so naiv ab. Die chinesische Philosophie, den Punkt, gab eine große Debatte in Bezug auf Webers China-Studie. Da haben die Kritiker gesagt, ein bekanntes Riesenwerk 2000 von dem Nelson, ja, der hat ja gar nicht die Zeit zwischen 1200 und 1700 untersucht. Der hat früh angefangen, dann ist er gesprungen ins 17. Jahrhundert. Da hat man sich natürlich die Frage zu stellen, warum der Weg aber so verfahren ist. Der Einwand ist trotzdem nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da eine Lücke ist. Aber ein Punkt bleibt. Der Weber sagt, die Chinesen, die hatten keine moderne Wissenschaft. Die haben Buchdruck erfunden um 800, aber haben keine Bücher gedruckt. Haben Schießpulver erfunden, haben sie aber nicht im Krieg angewandt. Sie haben astrologische Beobachtungen gemacht. Das heißt, die hatten experimentiert, ein Detailkenntnisse, aber verfügten über keine Systematisierung. Warum nicht? Weil sie die Theorie dem Experiment angepasst haben. Sie können es drehen und wenden, wie Sie möchten. In diesem Kulturkreis gab es, die haben keinen Begriff von einem Naturgesetz gehabt. Gab es nicht. Haben auch die Logik und Mathematik nicht weiterentwickelt. Die Inder da schon, mir null erfunden. Ja, Chinesen nicht. Das nur zu diesem Problem. Wir unterscheiden die Mitgliedschaftstheorie von der Mitgliedschaftstheorie und ich habe hier gepunktet. Wir haben die Komponenten davon unten setzen wir symbiotische Beziehungen. Der Luhmann spricht von symbiotischen Mechanismen. Beziehung ist vielleicht günstiger, da hat man nicht dieses Wort Mechanismus drin und kommt dann erstmal in eine Erklärungsnot, was man darunter genau versteht. Die symbiotischen Beziehungen fallen in den Differenzkorridor zwischen System und Umwelt. Kein Mitgliedschaftssystem ohne symbiotische Beziehungen. Wir beobachten uns ja. Wir sind ja anwesend als Leiber. Ja, als, ja, biologisch anwesend. Als Leiberkörper, das ist ja auch, wäre auch eine Kritik an der Auto, was sind wir diesbezüglich, so etwas wie ein Durchlauferhitzer oder so etwas. Ja. Eigentlich kein geschlossenes System. Ein offenes System. Aber gut. Symbiotische Beziehungen, die wir nicht negieren können. Und das betrifft das Problem des Anderen. Wir können sagen, der Andere ist immer Freund oder Feind. Der Andere ist immer etwas mir Fremdes. Das heißt, die Erfüllungsbedingungen von Mitgliedschaften sind immer bezogen auf die Selektion aus Populationen als Umwelt der Entscheidung über Dazugehörigkeiten. Aber diese Populationen verschwinden nicht. In jedem Mitgliedschaftssystem, gleich sozialem System, finden Sie diesen symbiotischen Zusammenhang. Wir finden uns subjektiv immer vor in einem Körper, Leib, den wir nicht verlassen können, können auch unser Bewusstsein nicht verlassen. Dieser Umstand verweist auf die Wahrnehmung und ihre Unruhe. Das Merkwürdige, sowohl auch bei neurologischen Prozessen als auch bei Wahrnehmungsprozessen, ist, dass sie von der Anlage her unruhig sind. Ja. Das ist die Unruhe des Quantenzustands am Anfang des Universums oder so. Gut, das ist jetzt ein bisschen witzig gemeint. Ja. Ist unruhig. Mit dieser Grundverfassung des Differenzkorridors in den Ego-Alter-Diaden ist die Unterscheidung zwischen primären und also symbiotischen und sekundären Systemen angesprochen. Die primären symbiotischen Systeme sind immer in Direktbeziehung, also sie können aufhören Wahrnehmung, Bedürfnisbefriedigung, Sexualität, auch Gewaltanwendung, vielleicht auch Emotionen, Gefühle. Unsere ganzen mentalen Zustände, müssen Sie sich auch immer überlegen, also es ist keine soziologische Betrachtung, sondern kann auch nur indirekt dann verbunden werden. Unsere mentalen Zustände werden uns ja immer über Erlebnisse bewusst, über Stimmung bewusst, über Lust-Unlust-Regungen bewusst. Fühle mich gut, fühle mich schlecht, selbst bin davon überzeugt, ja. Ich mag das nicht, ah, schmeckt sauer. Ja. Also alle mentalen Zustände werden uns über Regungen bewusst. Das ist für die Philosophie des Geistes von zentraler Bedeutung. Es gibt eine soziologische Verbindung, nur angesprochen. Wenn wir das Medium Commitments untersuchen werden, ich verweise Sie da auf den dritten Band der soziologischen Theorie der Gegenwartsgesellschaft. Das hat der Durkheim sicherlich richtig erkannt und wird immer wieder vergessen. Bindungen, soziale Bindungen, können nur wirksam werden, wenn sie gefühlsmäßig gestützt sind. Das ist ein ganz großes Problem. Ja, ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Auch eine Ethik, aber eine Gruppenethik, Ethos einer Gruppe, ja, unser Ethos-Seminar, bedarf immer einer gefühlsmäßigen Stützung, sonst wird er nicht wirksam. An was können Sie sich klar machen? Wenn man sagt, wir sollen nicht lügen. Ja, es kann ja rational sein zu lügen. Du sollst nicht stehlen. Kann ja rational sein zu stehlen. Was auch immer. Und hier sehen Sie wahrscheinlich eine evolutionäre Vorkehrung, da wir auch noch evolutionär mit einem kontingenten Gewissen ausgestattet sind. Unser Gewissen wirkt ja nicht wie eine Maschine. Im Gegenteil. Wir lassen uns manchmal zu Hause. Unsere Prinzipien hängen wir so hoch, dass man unten drunter durchgehen kann. Ja, also hier bedarf es einer Kompensation. Und das sind halt die gefühlsmäßigen Bindungen. Insofern hat der Durkheim recht, wenn er sagt, Moral, können auch sagen Ethik, kommt mir nicht aufs Wort drauf an, es wird viel über Ethik geredet, ist aber auch manchmal ein bisschen hohl, beginnt in der Gruppe. Und nicht im Himmel. Also hier dieses Problem, der Problem des anderen, Problem der Bindung, gefühlsmäßigen Bindung, der zentrale Problembezug ist, dass die Verfassung dieses Differenzkorridor, reziprok zwischen ich und den anderen, zwischen Ihnen und mir, nicht negiert werden kann. Er kann nur kompensiert werden. Erst durch die Differenzierung des sich wechselseitigen Beobachtens wird durch Bezugnahmen auf den Dritten die symbiotische Dimension durch die soziale Dimension erweitert. Das heißt, die symbiotische Dimension ist noch keine soziale Dimension sui generis, rudimentär. Man spricht ja auch, die Biologen und Evolutionstheoretiker sprechen zum Beispiel auch von sozialen Tieren, aber da muss man immer quasi soziale. Kommt darauf an, wie Sie Soziales definieren, das ist eine Definitionssache. Aber erst dadurch wird die Sozialdimension eingeführt. Und was ist der Indikator dafür, nämlich dass Erwartungen verallgemeinert werden. Ich erwarte nicht nur, dass Sie pünktlich zur Vorlesung kommen, sondern das ist eine Erwartungserwartung. Sie erwarten auch, dass ich pünktlich da bin. Und das ist generalisiert auf alle Universitätsveranstaltungen. Also eine Verallgemeinerung von Erwartungen fügt in die symbiotischen Beziehungen eine neue Dimension ein, eine soziale Dimension ein, die diesen symbiotischen Zusammenhang umbaut, zwar nicht negieren kann, bleibt immer da, aber gemeinert. Und nun könnte man sagen, im Anschluss an diese Idee, das ist ja von dem Simmel, der hat das zum ersten Mal in der Soziologie Sartre führt das auch ein in der Kritik der dialektischen Vernunft. Erst durch die Differenzierung des sich wechselseitigen Beobachten wird durch die Bezugnahme auf den Dritten die symbiotische Dimension durch die soziale Dimension erweitert. Sie beginnt mit dem Dritten, der Beobachter beobachtet. Das heißt also, wenn Sie den Dritten haben, der kann eine bestimmte Rolle treten, der kann Sie ermuntern, der kann Sie beschimpfen, der kann Sie deprimieren, der kann jemand aufhetzen, alles schöne Dinge. Erst dadurch wird jetzt also eine Selbstbeobachtung eingerichtet, die bei nur zwei Personen eher nur rudimentär vorhanden ist. Das wollte ich noch nachtragen in Bezug auf die Anordnung der Komponenten, und dann geht es über in die Typik sozialer Systeme, Gesellschaft, Organisation, Interaktion, Evolution von Mitgliedschaftssystemen und die Probleme der Erhöhung der Komplexität der Mitgliedschaftssysteme und ihrer Logik und Mathematik. Sie sehen an dieser Stelle, wo wir jetzt den anderen platzieren. Hier stellt sich natürlich die Frage der Analyse von Kommunikation. Wir hatten das schon in der Übung, kurz noch was ab, Problem der Bruchstellen. Bruchstellen verschwinden nicht. Auf die Frage in der Übung, ja, warum geben Sie den Bruchstellen dieses Gewicht? Antwort ist auch trivial, ja, weil sie nicht verschwinden. Ja. Selbst wenn Sie, sagen wir mal, Luhmann-immanent argumentieren, ja, Bifurkation, Anschlussrationalität ist eine Sinnselektion, sagt, ja, schön und gut, aber die Bruchstellen verschwinden ja dadurch nicht. Die bleiben ja bestehen. Die treten in die Latenz, verschwinden nicht. Sie bekommen dann das Papier, die Tage, kommunikative Intention, Interpretationstheorie. Ich komme dann auf die Einleitung am nächste Stunde nochmal zurück. Den ersten Teil sage ich nur, was da drin steht dann. Und wir beschäftigen uns dann mit, wenn Sie den Text haben, können Sie auch nacharbeiten. Ja. Sonst, wenn Sie es nur hören, auch wenn ich es an die Tafel schreiben würde, diese einzelnen Schritte, steht man notgedrungen auf dem Schlauch. Kann man sich nicht so schnell merken, kann man nicht so schnell verarbeiten. Ja, könnte ich auch nicht. Muss ich dann so ein bisschen konfrontieren. Und dann geht das alles auch. Aber ich möchte in dieser Stunde noch sagen, etwas zu verstehen. Da kriegt man ja die Bauchschmerzen. Das verworrene Problem des Verstehens. Dafür brauchen Sie erst einmal, um da überhaupt etwas Land zu sehen, ein paar Unterscheidungen, damit Sie wissen, von was geredet wird. Das grundlegende Problem ist, ob Sie verstehen an einer Art von Erklären und Erkennen annähern. Das wird von einigen Autoren empfohlen. Das ist sicherlich nicht ganz abwegig. Ist klar, wenn Sie sagen, ja, ich habe das verstanden, dann können Sie es auch immer irgendwie rudimentär erklären. Wir sagen, ja, ich habe die Mitgliedschafts-, allgemein kommunale Mitgliedschaftstheorie verstanden, dann können Sie sie irgendwie erklären oder reproduzieren. Wir würden darauf sagen, ja, was ist denn darunter zu verstehen? Und dann erzählen Sie das. Das ist nicht ganz abwegig. Also man muss natürlich auch davon trivialen Fällen absehen. Also ich bin schwerhörig. Gut, das sind aber triviale Fälle. Welche Lesarten hat Verstehen? Machen wir es uns einfach. Erstens, Verstehen als eins, sich verstehen auf. Im Sinne von Fertigkeiten. Ich kann das, die Gangschaltung meines Fahrrads ein- und ausbauen. Ich kann, ich liebe dich auf Bantu sagen. Ja. Das wäre eine Fertigkeit und Sie können dann dieses Knowing-How rekonstruieren. Also dieses Wissen, was Sie in die Lage versetzt, die Gangschaltung auszutauschen an Ihrem Fahrrad. Was können Sie dann rekonstruieren? Also Fertigkeit. Sich auf etwas verstehen. Das Zweite wäre das Verstehen von Phänomenen als ein Etwas verstehen. Verstehe etwas. Also Kant würde sagen intelligere, das heißt ein durch Begriffe kennen, konzipieren. Konzipieren, konzipere, machen wir mal so, erfassen, konzipere, ein Durchbegriff, kann ich was sagen, ja, was ist ein Tisch? Ja, das wäre das Verstehen von etwas, ja, von Phänomenen. Sie können auch sagen, Verstehen von Ereignissen. Ding, Vorgängen, Regen, ja. Natürliche oder soziale Vorgänge. Also, verstehen als ein Etwas verstehen. Drittens, Sinn verstehen. Hermeneutisches Verstehen. Das finde ich von Heidegger. Hermann, denken Sie an den hermeneutischen Zirkel. Ist das Verstehen von etwas Verstandenem? Wir verstehen etwas, was wir schon immer verstanden haben. Können sich fragen, gibt es da Überschneidungen mit dem ersten zwei? Vielleicht schwach. Im Fortgang ist es am einfachsten, von Verstehen als von einem Verstehen von etwas auszugehen. Also Verstehen im Sinne eines Erkennens. Etwas als etwas verstehen. Diesen Bleistift als ein Schreibgerät, ist eine Überzeugung, dass etwas das und das ist. Ja, also dieser Gegenstand, handlich in der Hand, ja, ist ein Schreibgerät. Diese Überzeugung kann aber falsch sein. Erstmal abgesehen von dem Problem, wie groß der Irrtumsspielraum ist. Wir würden ja auch also die klassische Skepsis, der klassische Skeptizismus war ja immer auch daran orientiert, den Zweifel einzugrenzen. Ja, ich zweifle um den Zweifel einzugrenzen, Selbsteingrenzung des Zweifels, was kann ich nicht zweifeln? Man sagt ja, wie groß ist der bei Berücksichtigung des Irrtumsspielraums, der kann größer oder kleiner sein. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dabei ist das Verstehen von dem Verstehen als etwas zu unterscheiden. Also das Verstehen von, jetzt sprachlich paraphrasiert, in dem sagt, das sage, dass morgen schneit, bezieht sich auf ein Gehalt, eine Proposition, propositionalen Gehalt, Sachverhalt. Das sind jetzt einfach nur Wörter. Welches Wort Sie wählen, ist eigentlich ziemlich gleichgültig. Wichtig ist, dass es dabei um das Verstehen von etwas geht, also von etwas, dass es morgen schneit, und das Verstehen als etwas. Wenn ich sage, ja, morgen schneit es, und Sie paraphrasieren, sagt, dass es morgen schneit, als eine Behauptung. Eine Behauptung sagt. Ja, eine Behauptung. Behauptung, Aufforderung, Frage, immer Akte, Vollzüge. Dass es morgen schneit, wird der Fall sein und ist wünschenswert, was auch immer. Und diese Äußerung verstehe ich dann als eine Behauptung oder eine Frage. Hier kommen wir natürlich zu einem ganz zentralen Problem, als was ganz bestimmte Sprechakte zu verstehen sind. Also zum Beispiel in der direkten Realisierung, ich behaupte, dass es morgen schneit, oder indirekte Realisierung, ich spreche das noch im Seminar an, schneit nun, schließt die Tür. Das wäre ein indirekter, können auch sagen, illokutiv verkürzt, also verkürzte Handlung, oder indirekte Sprechhandlung. Du stehst auf meinem Fuß. Das war eine indirekte. Ja, geh doch bitte weg oder ferne dich. Ja. Also das sind die erstmal, würde ich sagen, dass wir vielleicht hier dann auch langsam zum Ende kommen, damit sich das bei Ihnen etwas setzt. Vielleicht nehme ich noch ganz kurz 5 Minuten, weil ich ganz gerne die nächste Stunde hätte. Was heißt was meinen wir von Stehen, Verstehen, von trivialen Fällen abgesehen. Ja. Und da diesen Vorschlag davon auszugehen von einem Verstehen als einem Begreifen. Wie weit man dann kommt, muss man sehen. Vielleicht erlauben Sie mir noch ganz kurz anzusprechen die Bestandteile von Kommunikation, also der Bezugsrahmen. Ich gehe erst einmal so vor. Das weicht dann also auch alles schon von diesen ganzen Luhmann-Sachen doch erheblich ab und geht andere Wege. Universität hat ja unterschiedliche Aufgaben. Die eine ist natürlich auch die Reproduktion von Traditionen. Studierenden werden mit Autoren vertraut gemacht, Soziologie, was auch immer, Weber, Durkheim, Parsons, Holmes, was er immer meinen, Abnormo, wer was auch immer, Hochschullehrer paraphrasieren Texte und führen sie in Texte ein. Anspruchsvolle Aufgabe, aber das ist natürlich nur ein Gesichtspunkt. Gehört natürlich dazu, auch Hochschullehrer irgendwie einen Schritt weiter zu gehen oder auch in eine andere Richtung zu gehen. Das würde man von einem, also wenn nicht einer gerade Latein unterrichtet, sie auf das, weiß gar nicht, dass das Latinum vorbereitet, ja. Einer meiner früheren Freunde, lebt glaube ich nicht mehr, der hat hier bei den Altphilologen immer die, wie hat man das genannt? Betonkurse, kleines Latinum. Ich brauchte das Gott sei Dank nicht gemacht. Also gut, aber wir sagen ja, da gehört es zur Aufgabe, immer dasselbe zu sagen. Ja. Aber das wollen wir mal als eine Begleiterscheinung, vielleicht eine notwendige, aber nicht das Zentrum. Also auch ein Stück weit, ein Stück anderen Weg zu gehen. Ob sie das dann überzeugt, wie weit er kommt, das muss man dann alles in der Zeit sehen. Ja? Die Aufgabe des Hochschullehrers ist nicht nur irgendwas zu reproduzieren. Ja. Wichtig, Texte einführen, Inhaltsanalyse von Texten einführen. Es kann auch schon schwer genug sein, aber das ist eine notwendige, aber es ist nicht hinreichend Bedingung. Sondern auch, ja, also hier sehe ich das etwas anders, würde ich etwas anderen Weg gehen. Natürlich, der das sagt, der sagt das vor dem Hintergrund der Vertrautheit mit bestimmten Autoren. Und so ist es hier auch. Also ich gehe dann doch einen anderen Weg. Ich hatte, ich war vor Weihnachten noch mit Systemtheoretikern zusammen gesprochen anlässlich eines festlichen Ereignisses. Also, gemischte Gefühle. Ja. Gibt ja eine alte Diskussion, das noch und dann kurz die Komponente, eine alte Diskussion mit dem Begriff der Poesis. Das ist ja ein Handwerksmodell. Ja, also auch zum Beispiel einige Luhmann-Schüler, auch der Dirk Better macht das teilweise, beziehen sich auf Aristoteles, Poesis. Ja. Dazu sind zwei Sachen zu sagen. Ja, also A gibt es bei Aristoteles nicht nur Poesis, sondern es gibt ja auch Praxis. Das ist was ganz anderes. Poesis, die Herstellung eines Produkts. Schreinere einen Tisch. Ja, der Zweck liegt außerhalb der Tätigkeit. Hier, was habe ich hergestellt? Schaut es euch an, greift es an, fühlt es, ja, großartiges Produkt. Praxis ganz anderes. Die hat ihren Zweck in sich, seinen Selbstzweck. Also die politische Praxis, Aktion in der Polis. Ja. Man könnte sich natürlich sofort fragen. Ja, das wurde ja auch so diskutiert. Ich glaube, ich habe in der, oh Gott, das ist jetzt ja fast 30 Jahre her, 28 Jahre her, in der Festschrift von Alfred Schmidt, führte zu einer Protosoziologie. Und da war die Auflage gewesen, dass man vorher etwas sagt, so Marxismus, Marx, Quatsch, ja. Bin ich da nochmal drauf eingegangen, das Problem, dieses handwerklichen Gesellschaftsmodells, das haut ja irgendwo nicht hin. Nun kann man, das können Sie auch bei der Autopoesis einwenden. Ja, ist dieses Modell der Poesis wirklich geeignet? Das Erste. Das Zweite ist ganz interessant, was viele nicht kennen. Wo ist denn die Stelle in der Philosophie der Neuzeit, wo diese Umwertung vorgenommen wird, Praxis auf Poesis hin? Wo ist denn das überhaupt passiert? Also nicht bei Marx, sondern das ist ein Problembezug im deutschen Idealismus der Kritik an Kants Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie. In der Romantik, da stellten die um, da sagen wir, müssen die theoretische und praktische Philosophie irgendwie zusammenbringen. Da sind die auf eine, dann jetzt am Beispiel der Kunst, ja, auf diese, da wurde das umgedeutet. Das ist dann eigentlich wieder vergessen worden und heute spricht man ja auch Praxises, ja. Über eine Praxis ist, ja, was denn jetzt? Also, schwimmen gehen, lieben, essen gehen, ja, Vorlesungen halten, Vorlesungen hören, alles Praxis ist. Praxis ist ja sehr anspruchsvoll in der Analyse. Ja, das zu dem Problem. Und jetzt noch ganz kurz: Bestandteile unterscheide Information. Propositionaler Gehalt, offene, geschlossene Propositionen, kommunikative Absichten, Ausdruck des Leibes, Gesten, Gebärden. Wir können aufhören zu sprechen, aber wir hören damit noch nicht auf zu kommunizieren. Wie Sie mich anschauen, wie ich Sie anschaue, wie Sie stehen, liegen, sitzen. Ja, kommunizieren Sie immer weiter. Das ist eine Einsicht von Goffman. Sollen Sie merken, können aufhören zu sprechen, aber das heißt nicht aufhören zu kommunizieren. Ganz wichtig, Verstehen des Angesprochenen. Diese Perspektive wird dann von Luhmann privilegiert. Und jetzt kommt es. In diesen ganzen Diskussionen, das ist allerdings Diskussion in der Semantik gewesen, über kommunikative Akte, kommunikative Absichten. Ist eins nicht berücksichtigt. Ich habe immer gefragt, was muss der Sprecher alles arrangieren, damit der Hörer seine Mitteilungsabsicht, seine Kommunikationsabsicht erkennt. Ja? Wenn ich jetzt hier stehe und spreche hier, schlechtes Arrangement meiner Seite. Ja. Fange ich jetzt an, Chinesisch zu sprechen? Auch nicht so gut. Denke, der Witz ist, der kommunikative Akt, das tritt auch meistens in die Latenz etwas rein, ist erst dann vollzogen. Wenn der handelnde Sprecher erkannt hat, dass der Adressat seine kommunikative Absicht verstanden, gleich erkannt hat. Das kann der Adressat natürlich selbst durch eine Handlung kommunizieren. Wenn ich zu Ihnen sage, schließen Sie die Tür und stehen auf, schließen die Tür, dann erkenne ich natürlich an der Realisierung meiner Aufforderung, dass Sie meine Absicht erkannt haben. Das muss dann nicht nochmal, weil wenn Sie sagen, ja, Herr Breyer, Sie haben ja so leise gesprochen, ja, aha, da realisiere ich natürlich, haben Sie meine Absicht nicht erkannt. Ich denke, das ist ganz zentral, also das wird nicht thematisiert normalerweise. Es mag sein, dass das unterstellen das einfach mal mehr. Nicht nur, dass der Adressat verstanden hat und dass das Verstehen zu beabsichtigen ist vom Sprecher. Ich muss auch beabsichtigen, dass sie meine Absicht verstehen, sondern ich habe auch zu erkennen, dass sie meine Absicht erkannt haben. Beobachten Sie mal, jetzt mal sagen, mehr in einer soziologischen, ethnologischen Ethnologie des Alltagslebens, Analyse, und das bedarf auch einer besonderen, dass Kommunikation leerlauf. Wir sind zusammen ein, zwei Stunden, reden. Wenn Sie fragen, was haben Sie denn geredet? Ja, wissen Sie. Ja, eines sagt was anderes, sagt das. Natürlich kann das eine Ritualisierung von Kommunikation sein. Ja, damit die Kommunikation aufrechterhalten wird. Ist ja zum Beispiel interessant, dass ich immer wieder beobachte, dass zu viel Redundanz in Kommunikationssystemen produziert wird. Ja, wir treffen uns morgen. Ja, wir treffen uns morgen. Ja, jetzt gehen wir da raus und sagen wir es nochmal. Treffen uns morgen. Das ist interessant, in der japanischen Kommunikation sagt man alles nur einmal. Das ist nahezu redundanzlos. Ja, vielen Dank, dass Sie, vielleicht noch ein Punkt, der das vielleicht auch nochmal für Sie erhellend verdeutlicht. Funktion des Leibes. Der Leib ist immer auch Ausdruck eines Individual- und Sozialpsychischen. Und ist, so wie das Bewusstsein durch Beobachtung, Irritation an Kommunikation beteiligt. Er ist aber kein Kommunikations- oder Verbreitungsmedium. Also Kommunikationsmedium, weil er nicht zirkulieren kann. Sondern ist eine Grenze der Kommunikation. Das Erleben des eigenen Leibeskörpers kann Kommunikation selbst nicht prozessualisieren. Wie Sie sich selbst erleben will, das kann nicht die Kommunikation prozessualisieren. Kann ihn nicht direkt aus ihr heraus, kann immer nur über einen bestimmten Ausdruck mitgeteilt werden, aber niemals direkt. Insofern ist das auch eine Grenze der Kommunikation. Ja, das noch dazu. Ja, vielen Dank, dass Sie so geduldig waren. Wir sehen uns Mittwoch und ich mache das fertig, die Tage, und dann mail ich Ihnen das. Und dann sehen wir, dass wir diese Interpretationstheorie, wie ich mir das vorstelle, erst einmal vom Grundlegenden her. Wenn Sie so etwas haben, können Sie sehr vielfältig anwenden. Ja, in diesem Sinne sehen wir mal zu, was das neue Jahr uns bringt, und lassen uns überraschen. Ja, nämlich nur durch Überraschungen werden wir etwas schlauer. In diesem Sinne.